Deutschlandfunk.
Ich glaube, das schlimmste Date ist nicht eins, wo man sich irgendwie streitet oder nicht miteinander klarkommt, sondern wo man sich langweilt. Und mein einziger Tipp damit ist austrinken und abhauen.
Das sagt hier Anna Duschime, Autorin und Moderatorin. Und wer ihr auf Insta folgt, weiß, sehr guter Humor. Beweist sie auch in Liebesfragen, eben wenn es um Dating geht, um die Erfahrung damit. Da haben wir gleich noch einiges mehr an Fails, aber auch einige Tipps, wie wir eben entspannter daten können. Los geht's. Schön, dass ihr da seid.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Liebe. Mit Shanley Anwar.
Nach einer Trennung sich direkt ins Datingleben stürzen, den Move kennen vielleicht einige unter uns. Aber dann direkt mal auf quasi fast alle Dating-Geschichten im Leben zurückzuschauen, bisschen Resümee ziehen anhand des Liebeslebens, das kommt ja nicht so oft vor. Aber das hat sie gemacht und alles zusammengeschrieben in 1000 letzte Dates. Anna Duschime, hallo.
Hallo, danke für die Einladung.
Gerne. Und lass uns doch schnell einsteigen mit einer Runde dies oder das. Was ist besser, daten in Berlin oder daten in Neukirchen-Flüen?
Oh Gott.
Für alle, ich muss dazu sagen, für alle, die Neukirchen-Flüen nicht auf dem Schirm haben, ist so in der Nähe Niederrhein, Nähe Moers, Krefeld, rund 27.000 EinwohnerInnen.
Genau, also ich muss sagen, das ist, wenn ich über Dating in Neukirchen-Flüen rede, dann meine ich auch die Nullerjahre, denn da bin ich aufgewachsen. Da ich jetzt schon seit längerer Zeit in Berlin lebe, kann ich kein aktuelles Datingbild von Neukirchen-Flüen zeichnen. Ganz knapp würde ich mich dann für Berlin entscheiden, wegen der Auswahl.
Wegen der Auswahl, mehr Leute. Okay, verstehe, alles klar. Und jetzt bewusst sehr binär formuliert, weil du das ja auch im Buch machst, Männer daten oder Frauen daten?
Obwohl ich es eigentlich besser wissen müsste, stehe ich leider immer noch auf Männer und deshalb muss ich mich dann der Wahrheit verpflichtet sozusagen für Männer entscheiden. Aber ja.
Deine beste Freundin hat mehr Glück, ne?
Ja, auf jeden Fall.
Die ist mit einer Frau liiert und es läuft top. Da habe ich das Gefühl, da ist ein bisschen Neid in den Zeilen drin, wenn du das, nicht Neid, also positiv gesehen, aber so ein bisschen so ein, ach, ey, es könnte so viel leichter sein.
Ja? Schon positiver Neid. Also ich gönne wirklich allen alles, meiner besten Freundin erst recht. Aber manchmal blicke ich so auf die Art und Weise, wie sie Beziehungen führen. Klar, ich weiß nicht, ob es für jede lesbische Beziehung so funktioniert. Natürlich, ich habe jetzt nur diesen Ausschnitt oder diese Momentaufnahme der beiden. Aber das ist, also so eine Beziehung habe ich noch nie geführt. Noch nie auf so einem Level. Noch nie solche Gespräche, noch nie so eine Wertschätzung. Also irgendwas machen sie auf jeden Fall richtig.
Okay, kommen wir nochmal zum Daten. Treffen 3 Tage nach dem Match oder 3 Wochen nach dem Match?
Ich bin Team 3 Tage, weil 3 Wochen lang die ganze Zeit quatschen und schreiben und so, da verschieße ich sowieso schon meinen Pulver, was so Witze angeht. Ich habe immer nur so ein Standardrepertoire an Witzen, die ich dann so loswerden kann bei einem Date oder beim Schreiben. Das kann ich unmöglich 3 Wochen lang ziehen.
Daten nach der Arbeit oder daten am Wochenende?
Ich bin auch da Team nach der Arbeit. Das hat einmal so logistische Gründe. Ich bin auch sehr faul und eher ein Drinni. Also bis ich mich sozusagen aus dem Haus bewegt habe, muss echt viel passieren. Und wenn ich arbeiten gehe oder arbeiten gehen muss und rausgehe, dann habe ich in der Regel schon mal geduscht, meistens eine normale Hose an oder irgendwas Richtiges. Und da sind schon mal 2 von, weiß ich nicht, 5 Punkten auf meiner Checkliste, die ich abhaken muss vor einem Date. Und ich finde, da kann man doch das Angenehme mit dem Nützlichen verbinden. Man ist eh schon draußen und dann direkt nach der Arbeit in ein Date reinsliden, gibt auch dem Date nicht so eine große Bedeutung und nimmt dadurch auch den Druck raus, würde ich sagen.
Ah, okay. Und worauf achtest du mehr bei einer Person? Red Flags oder Green Flags?
Also ich bin jetzt gerade in so einer Ära meines Lebens, wo ich versuche, nicht so zu judgen und wirklich offen und zugewandt auf Menschen zuzugehen. Und deshalb versuche ich immer eher auf die Green Flags zu achten. Und man hat auch echt in der Regel eine bessere Zeit. Also wenn man so verbissen auf Fehler irgendwie achtet und schaut, dann findet man sie natürlich auch. Und umgekehrt möchte ich das ja auch nicht. Ich möchte auch nicht, dass jemand bei mir, also sehr viele Fehler, die es zu finden gibt, da so obsessiv hinterher ist. Darum lieber wertschätzend auf Green Flags achten. Und wenn aber die Red Flags sich sozusagen aufdrängen und zu viel werden, dann muss man selber dann natürlich wissen, wann man die Reißleine zieht.
Wenn so leuchtend rot ist und blinkt, ja, dann muss man verstehen, das geht nicht. Date in Eckkneipe oder beim Edelitaliener?
Immer Eckkneipe. Ich hätte nicht mal abwarten müssen, was die andere Option ist. Immer Eckkneipe.
Warum?
Weil, also ich persönlich finde Eckkneipen so herrlich unprätentiös. Es sind fast immer die interessanteren Menschen da, als jetzt beim Edelitaliener oder noch schlimmer in so einem angesagten Szeneladen. Das finde ist, also das ist für mich so an gleicher Stelle mit Kletterhalle oder so, für die schlimmsten Datingorte. Man kann tolle Menschen kennenlernen in der Eckkneipe, man öffnet so ein bisschen seinen Horizont und bei dem einen oder anderen gekühlten Getränk, glaube ich, geht das Gespräch auch ein bisschen leichter. Und damit kann auch eine Apfelschorle gemeint sein.
Okay. Und wer zahlt die Apfelschorle, du oder das Date?
Ich sage immer, die Person, die das Date sozusagen initiiert hat. Das kann der Mann oder der Frau sein, wenn man jetzt mal so binär aufziehen möchte. Ich finde die Diskussion darum immer so ein bisschen nervig, ehrlich gesagt, weil das muss man irgendwie am Ende für sich entscheiden. Aber wenn ich ganz, ganz ehrlich bin, auch wenn sich das ein bisschen unfeministisch anhört, es ist schon vielleicht keine Red Flag, aber so eine Yellow Flag, wenn der Mann in meinem Fall nicht anbietet, das Date zu zahlen.
Und da war schon eigentlich ist ein bisschen drin in deinen Antworten, aber trotzdem lieber ein mittelmäßiges Date oder Reality-TV und Spinat-Tiefkühlpizza zu Hause?
Was ist das für eine Frage? Spinat-Tiefkühlpizza zu Hause und
Reality-TV? Ich wusste nicht, dass man so obsess sein kann. Ich habe, seit ich bei dir das so gelesen habe, richtig Bock bekommen auf Spinat-Tiefkühlpizzen.
Weißt du, warum ich die so geil finde? Weil die erweckt so den Anschein eines so semi-gesunden Lifestyle wegen des Spinats, aber eigentlich ist es einfach mit Käse vollgeballert und eben eine Tiefkühlpizza. Also what's there not to love? Das ist eigentlich meine große Liebe, die Spinat-Tiefkühlpizza.
Generell, wenn man das so, deine Auflistungen liest, das ist so ein bisschen fast wie Memoiren, aber anhand des Dating-Lebens entlang erzählt. Warum so?
Also ich habe früher für die Taz eine Dating-Kolumne geschrieben. Also denke schon, ja, weiß ich nicht, seit 6 Jahren oder so professionell über das Thema Dating nach. Und es lag also irgendwie fast auf der Hand, dass ich das mal machen muss. Jetzt meine Lebensumstände waren aber nie so, dass ich jetzt so viel gedatet hätte, dass ich das irgendwie aufschreiben kann. Das hat sich aber dann geändert und dann habe ich gedacht, gut, jetzt ist ein guter Zeitpunkt, um ein Buch zu schreiben.
Und was fällt dir auf, wenn du eben an diese Dating-Geschichten denkst? Was verrät unsere Suche nach Liebe über uns?
Ich glaube, das ist eine richtig gute Frage und ich weiß nicht, ob ich sie so allumfänglich beantworten kann, aber zumindest in meinem Fall ist es so, dass ich wirklich gemerkt habe, das klingt total kitschig, aber bei der Suche nach der großen Liebe und nach diesem einen Partner und nach dieser Erfüllung im Leben habe ich so wahnsinnig viel auch über mich gelernt. Und ehrlich gesagt bin ich dann deshalb auch so ein bisschen von diesem Weg abgekommen, weil die Reise dahin so schön war und so lohnenswert, dass ich jetzt Dating quasi zum Spaß mache, als Unterhaltung, als Ergänzung zu meinem Leben, als eine Möglichkeit, Menschen kennenzulernen, meinen Horizont zu erweitern, aber nicht, um mein Leben jetzt irgendwie durchzutakten und zu planen mit dem Ziel, am Ende 2 Kinder, einen Labradorhund und weiß ich nicht, eine Eigentumswohnung oder so. Kann sich ja eh kein Mensch leisten.
Aber das ist ja so ein Prozess. Wie schwer ist es, sich von diesen, ich sag mal, so Liebesvorstellungen, die uns geprägt haben, bestimmte Liebes- und Lebensmodelle, sich davon zu lösen und wirklich sich davon frei zu machen?
Also mir persönlich ist das schwerer gefallen, als ich gedacht hätte. Wie gesagt, ich bin Feministin und ich bin auch feministisch erzogen worden. Und meine Mutter hat uns sehr viel, schon sehr früh immer Unabhängigkeit irgendwie so in die Wiege gelegt, dass man sozusagen sein Leben für sich gestalten muss, dass man niemandem wirklich Rechenschaft schuldig ist. Trotzdem kann das auch die feministischste und progressivste Erziehung der Welt, kann ja die gesellschaftlichen Umstände, in denen wir leben, nicht komplett ausblenden. Und die ganzen strukturellen Unterschiede zwischen Mann und Frau, um jetzt mal, wie gesagt, in dieser Binarität zu bleiben, bestehen. Das kann auch jede Erziehung und jede Sozialisierung nicht auscanceln. Ich hätte aber gedacht, dass ich da nicht so einen schweren Weg hätte, wie gesagt, aufgrund meiner Erziehung. Aber stellt sich heraus, ich bin genauso, diese Prägungen gehen auch bei mir sehr, sehr tief rein. Also es war eine Arbeit, in die ich sozusagen auch gezwungen wurde, weil irgendwie nach der Trennung musste ich mich einfach so ein bisschen neu ordnen und darüber nachdenken, was ich eigentlich vom Leben will. Und das hat mir geholfen, auch so ein bisschen davon wegzukommen, was jemand von mir will. Also ich muss erstmal prüfen, will ich diese Person überhaupt? Will ich dieses Leben überhaupt? Oder wurde mir das irgendwie so aufoktroyiert? So, das ist jetzt so, das muss man so machen. Und man muss mit Mitte 30 2 Kinder haben, Vollzeitjob und total erfüllt und alles ist geil. Das hat mich dazu gebracht, dass ich das mal hinterfragt habe. Und das war ein schmerzhafter, aber lohnenswerter Prozess.
Eben, du sprichst ja an, die Trennung ist so ein bisschen Anlass, danach zu sagen, ich stürze mich ins Datingleben und vor allen Dingen Online-Dating und der ganze Struggle. Kannst du beschreiben, wann hast du damit angefangen, speziell Online-Dating?
Also ich habe schon mal irgendwann, glaube ich, 2012 oder so Online-Dating gemacht. Da wurde aber gerade Tinder erfunden. Das war also noch alles ganz neu für alle. Und fand es super scheiße und habe direkt die App, glaube ich, gelöscht. Und dann kam ich in eine Beziehung. Da war eh alles dann sozusagen nicht mehr notwendig. Nach der Trennung habe ich mich dann wieder so reingewagt. Und das war so ein bisschen so fast so betreutes Daten. Meine Freundin und ich saßen auf der Couch. Die kannte sich mit den Dating-Apps, die jetzt auch so neu dazugekommen sind, sehr gut aus. Und dann hat sie die Spinat-Tiefkühlpizza beiseite geschoben, hat gesagt, komm, wir nimm mal dein Handy jetzt in die Hand, wir machen das jetzt zusammen. Und dann hat sie mich dann gezwungen, Hinge runterzuladen und Bumble und so weiter und so fort. Ich kannte die Apps natürlich auch, aber alles so auf einer theoretischen Ebene. Und dann siegte dann aber auch relativ schnell so meine Neugier. Ich bin sowieso ein neugieriger Mensch und ich gehe auch gerne auf Menschen zu, wenn ich nicht gerade zu Hause Reality-TV schaue und Spinat-Tiefkühlpizza esse. Und das hat dann so gesiegt. Und dann hatte ich irgendwie so eine Lust darauf, einfach mal ja, andere Leute zu sehen und auch so, also immer, ich kann das immer noch nicht glauben, manchmal, wenn ich mit dem Handy bezahle und mein Handy nehme und dann einfach darüber Menschen kennenlerne. Also ich finde, dass die Technik schon so weit ist, finde ich immer wieder erstaunlich und krass. Und dann bin ich dann sozusagen da so eingetaucht, also ein bisschen spielerisch rein, aus der Notwendigkeit eben nach der Trennung heraus und auch wissend, dass ich darüber irgendwann mal schreiben werde. Und dann hat es einfach echt Bock gemacht.
Okay, weil das ist total spannend, weil wirklich du so eine Neugier an den Tag legst, wenn es darum geht. Aber viele sind super frustriert von Online-Dating. Ich kenne auch viele, die löschen Apps immer wieder, laden sie dann doch wieder drauf. Mhm. Was glaubst du, woher kommt dieser Frust?
Ich glaube, also ich kann natürlich auch verstehen, dass es ein frustrierender Prozess ist. Und ich will jetzt auch nicht so tun, als ob alles so super ist und man unterhält sich und man hat irgendwie die Erleuchtung des Lebens. Es kommt ein bisschen auf natürlich auch auf die Menschen an. Ich glaube, also mein Hot-Tipp ist, dass man sich breiter aufstellt, als man eigentlich meint. Das Problem, was ich oft bei Dating-Apps sehe, ist, dass man denkt, man könnte sozusagen algorithmisch sich die perfekte Person oder den perfekten Dating-Pool zusammenstellen. Und dadurch fallen aber Leute raus, von denen ich glaube, dass sie Potenzial hätten, wenn auch nicht auf den ersten Blick. Dafür braucht es aber eben diese Neugier und diese Offenheit und zu sagen, okay, ich gehe einfach auf die zu, auch wenn er jetzt nicht mega geil aussieht oder so, jetzt ganz platt gesagt. Aber vielleicht ist er irgendwie spannend oder interessant oder was weiß ich. Also ich versuche immer nicht nach so typischen Mustern zu gehen, weil das hat ja offenbar nicht funktioniert. Also muss ich jetzt meine Strategie ändern. Und ich glaube, wenn man sich so ein bisschen breiter aufstellt und versucht, eben nicht irgendwie so sich, weiß ich nicht, so den perfekten Feed zu kuratieren, sondern wirklich ein bisschen größer und breiter zu denken, dann kann man auch so schöne Überraschungen erleben und so ein paar Schätze finden.
Ich kenne original so eine Beziehung, die sogar jetzt in eine Hochzeit und mit Kind und allem gemündet ist, weil die Frau sich selber weg von ihrem, es muss ein großer Mann weg, bewegt hat und jetzt ist sie mit einem gleich großen Mann verheiratet. Und das ist jetzt, klingt so banal, ne? Aber ich glaube, das sind so Dinge, manche haben so fest zementiert, mindestens 10 Zentimeter größer als ich muss er sein, damit es mit den Absätzen und so. Das sind so weirde Dinge und jetzt ist sie mit diesem gleich großen Mann so happy wie sonst was.
Das hatte ich auch. Ich bin auch groß und das wurde uns früher so eingetrichtert, dass irgendwie ein kleinerer Mann geht gar nicht, weil man dann selber als Frau dann irgendwie größer und männlicher wirkt. Gott sei Dank sind die Diskussion oder der Diskurs ist ein bisschen weiter jetzt im Jahr 2025, dass wir all diese Dinge auch hinterfragen können. Mhm. Und das sollten wir uns auf jeden Fall auch zu eigen machen und da auch einen Nutzen daraus ziehen, indem wir das dann sozusagen auch auf unsere Vorlieben oder so übertragen.
Voll. Was ich so ja besonders finde bei deinen Beschreibungen, es ist wirklich sehr humorvoll, viele lustige Anekdoten dabei, aber es geht eben immer wieder auch um den Struggle, Datingleben in Deutschland auch als schwarze Frau zu beschreiben. Und da würde ich gerne drei Kategorien nennen, ja, dass du vielleicht mal sagst, A, B, C, was ist da besonders schwer? A, exotisiert werden, B, mit weißen Schönheitsidealen konfrontiert werden und kämpfen müssen, also mit vermeintlichen Schönheitsidealen, oder C, wirklich so rassistische Erfahrungen machen mit dem Date oder dem Umfeld des Dates.
Soll ich jetzt sagen, was das Schlimmste ist? Oder so?
Ja, oder ist alle drei kann man eigentlich ankreuzen.
D, fast, ne? Alle drei. aber ich finde, ich finde C am schlimmsten, denke ich, und den zwei anderen. Überall, wo ich gelebt habe, waren wir immer eine Minderheit. In Ruanda, wo ich geboren und aufgewachsen bin, zum Teil gehörten wir der Tutsi-Ethnie an und wurden unterdrückt, was dann auch am Ende in einen Genozid gemündet ist. In Deutschland waren wir eben schwarz, eine schwarze Familie in Neukirchen-Vluyn, das ist vorhin angesprochen, eine Kleinstadt, 27.000 Einwohner heute, ich glaube 20.000 oder 25.000, als wir da gelebt haben. Also dieses so diese Außenseiter-Underdog-Position, die ist quasi fast in meiner DNA. Daher habe ich schon sehr früh Coping-Mechanismen entwickelt, wie ich irgendwie meinen Platz in der Gesellschaft finde, trotz Ausgrenzung. Oder wie ich sogar diese Underdog-Position irgendwie in was Positives umwandeln kann. Ich will das nicht romantisieren, ne? Ist trotzdem scheiße, ohne Ende. Ja. Aber man kann also Mittel und Wege finden, das für sich erträglich zu machen. Darum geht es dann irgendwie am Ende. Ich habe früher naiverweise geglaubt, dass Dating sozusagen all diese Sachen ausklammert. Dass im Dating einfach nur um Liebe, ein bisschen Lifestyle, ein bisschen Spaß haben geht. Und das ist aber natürlich nicht der Fall. All die Sachen, die wir auch gesellschaftlich merken, die sind natürlich im Datingleben, in Beziehungen, in Ehen und so weiter nicht ausgeklammert. Vielleicht sogar noch viel deutlicher dann zu sehen, weil das so eine Fokussierung auf zwei Menschen sind sozusagen.
Wir haben ja auch eine Zeit lang immer über positiven Rassismus gesprochen, genau. Auch deutlicher in der Gesellschaft. Und ich finde, du beschreibst zum Beispiel auch, wenn jemand als erste Nachricht irgendwie nubische Schönheit oder irgendwie sowas schreibt, das ist ja dieses exotisiert werden. Ja, und das ist dann im Grunde, man könnte es auch als positiven Rassismus bezeichnen. Das ist so, wie wenn jemand sagt, wie toll sind deine Haare, darf ich mal reingreifen? Mhm. Also es ist so ein bisschen, das ist, glaube ich, ein Struggle, da kommt man nicht so drauf, wenn man es nicht selber erlebt hat, und und wirklich am eigenen Körper erlebt und mitbekommt. Und ich glaube, diesen Blick, den haben viele gar nicht, dass das irgendwie noch so on top zu dem ganzen Dating-Frust, dieses geghostet werden, nicht zurückgeschrieben, bla bla bla, kommt das noch on top
drauf. Auch noch
drauf.
Dazu, ja. Und es ist auch wirklich, also es gibt auch so zwei Dinge. Ich möchte nicht, dass Rassismus mein Leben bestimmt. Aber ich kann auch nicht so tun, als ob es Rassismus nicht gibt. Das heißt, ich muss ja auch bei neuen Bekanntschaften, ich gehe nicht in der Regel davon aus, dass jeder super rassistisches Verhalten an den Tag legt. Aber ich weiß ja, wie wir alle sozialisiert worden sind und wie wir auch aktuell vor allem über Menschen reden, die nicht der weißen Norm irgendwie entsprechen oder der weißen Mehrheitsgesellschaft angehören.
Aber so vermeintlichen Stadtbild, ne?
So nämlich.
In diesen Zeiten leben wir, ja. Mhm.
Und ich möchte aber nicht, dass das mein Leben bestimmt, aber ich kann es nicht ausklammern und so tun, als ob das nicht existiert. Wie gehe ich denn dann vor? Also unterstelle ich jedem Menschen per se, dass sie irgendwie rassistisch sind und sie müssen mir das Gegenteil beweisen? Oder drehe ich das um und bleibe so lange offen, bis etwas passiert? Also da sind so Abwägungen, die man, glaube ich, nicht nachvollziehen kann, wenn man es noch nie erlebt hat oder wenn man noch nie in einer, noch nie diskriminiert oder rassifiziert wurde. Und dann gibt es noch den Fall eben, dass man, wir Menschen wollen alle gesehen werden. Also wir wollen wahrgenommen werden, dass wir eben leben und Sachen und Dinge machen. Aber eben das, also wir wollen dafür wahrgenommen werden für das und die Person, die wir halt sind und nicht für eine Gruppe, für die wir vermeintlich sprechen. Und bei diesen Dates, die mit Hallo nubische Schönheit anfangen, da weiß ich immer direkt, es ist scheißegal, dass ich jetzt Anna bin oder Anna Dushime oder wer auch immer. Es könnte jede andere schwarze Frau sein und die Person wäre zufrieden. Und das fühlt sich natürlich nicht geil an. Das würde sich für niemanden gut anfühlen. Und deshalb, also ich gehe auch schon lange nicht mehr auf Dates, die so beginnen. Wenn die Nachricht so ist, dann weiß ich direkt Bescheid. Das ist ein super Red Flag. Das würde ich dann noch gar nicht versuchen, trotz aller Offenheit und Neugier. Da weiß ich, das wird keinen Spaß machen. So. Und ich bin auch nicht aufklärerisch unterwegs. Ich will 2 Aperol Spritz trinken, vielleicht ein bisschen knutschen, eine gute Zeit haben, nach Hause gehen zu meiner Tiefkühlpizza. Und ich möchte nicht antirassistische Arbeit beim Date betreiben. Und wenn jemand so einsteigt, dann kann ich mir vorstellen, dass das wahrscheinlich so sein wird. Und das ist sogar noch die bestmögliche Auslegung. Könnte ja sein, dass es einfach nur ein ganz schlimmes, furchtbares, rassistisches Date wird. Und deshalb, da muss man auch ein bisschen auf sich selber aufpassen, aber trotzdem auch schauen, dass das nicht die Brille wird, durch die man alles sieht.
Voll. Ich finde, es gibt dann aber auch eben diese berührenden Momente, wenn du vom Daten auch in Kigali, in Ruanda erzählst. Ja. Das ist dann so ein Was-wäre-wenn-Moment, würde ich es benennen. Also wenn es eben diesen Genozid, diesen Völkermord in Ruanda nicht gegeben hätte, wenn du mit der Familie dort aufgewachsen wärst und nicht nach Großbritannien erst und nach Deutschland dann gekommen wärst und hier dann gelebt hättest. Ne? Also das ist dann so ein Date quasi mit einem Kindheitsfreund, das du beschreibst.
Ja.
Und ich glaube, wir reden da auch ganz wenig drüber, dieses Dating innerhalb von Communities. Das ist auch nicht so oft Thema, wie einen das berühren kann, wenn es so ein bisschen mit Herkunftskultur der Eltern zu tun hat und so, weil man dann vielleicht so Gefühle wie mehr Zusammenhalt, mehr sich blind verstehen, ohne lange Erklärungen hat oder so. Also das ist, ich will es auch gar nicht jetzt groß spoilern alles, aber ich sag mal so, gemeinsamer Background ist jetzt auch kein Liebesgarant, ja? Ist das auch so eine Erkenntnis, die man schwererweise mitnehmen muss?
Ja, es ist, also die große Erkenntnis ist, dass nichts ein Liebesgarant ist. Das ist wirklich traurig.
Scheiße.
Ich hätte es mir gewünscht, ich hätte es mir und uns gewünscht. Aber nichts ist ein Liebesgarant und auch eben diese Dinge, die mir so wichtig sind, vielleicht auch, weil eben die Abwesenheit davon so spürbar war für mich in meinen Dating-Jahren in Deutschland sozusagen. Also, dass ich ganz selten Menschen aus Ruanda getroffen habe, die in meinem Alter waren und die jetzt irgendwie potenziell hätten Dates sein können. Und diese Abwesenheit, das war wirklich, das hat sich fast zu einer Sehnsucht irgendwie entwickelt. Und wie du schon gesagt hast, ne, zu einem Was wäre, wenn. Und diese Begegnung dann wieder zu haben und dann das auch gemeinsam irgendwie so herauszufinden und ein bisschen in diesem Fantasieraum zu leben, was hätte passieren können, das war echt schon schön, aber hat auch gezeigt, das alleine reicht auch nicht. Also am Ende ist es auch keine richtig, war nie so besonders gut in Mathe, aber selbst wenn man das so gleichungsmäßig irgendwie aufziehen würde und sagen würde, wenn du irgendwie Element A und B und C hast, dann müsste doch am Ende D rauskommen. Das geht aber auch nicht auf. Also da gibt es auch immer noch ich weiß nicht genau, was es wäre, ob es metaphysisch ist oder so, aber es gibt immer noch irgendeinen Bereich, den wir gar nicht so richtig ergründen können, den wir auch nicht so in der Theorie so auseinandernehmen können und deshalb dann ein perfektes Date oder ein perfektes Leben oder die perfekte Ehe oder die perfekte Beziehung zusammenbauen können. Es bleibt immer noch so ein menschlicher Aspekt oder so, den wir nicht richtig, ja, an dem wir uns nicht so richtig annähern können. Und das finde ich aber auch irgendwie schön, dass dann dadurch bleibt alles so ein bisschen geheimnisvoll.
Ja, es ist ein Geheimrezept. Ja. Es gibt nichts Offensichtliches, was man irgendwie einblicken könnte und dann nachbauen könnte oder genau. So nach Motto für die perfekte Liebe oder so. Und noch auch natürlich, also wenn man so über verschiedene Aspekte im Leben, wenn es um Dating geht, nachdenkt, Dating mit Kind ist bei dir Thema, ist ja auch nochmal wahrscheinlich anders als vorher, bevor du das Kind hattest, oder? Ich frage mich auch, ob die Erwartungen an ein Date dann automatisch nochmal anders steigen, wenn man eben ein Kind hat und so denkt, okay, wenn das jetzt wirklich jemand sein soll und ich den in mein Leben integrieren will, dann muss der wirklich, also die Hürde ist höher für den, ins Leben reinzukommen, ne?
Mhm. Ja, absolut. Also früher war ich auch, als ich noch jünger war und ungebunden war, war ich sehr... ja, ich glaube schon, dass ich auch ein bisschen unvorsichtig war. Also ich hätte mich jetzt auch mit einem fremden Typen in einem Park irgendwie abends getroffen oder so. Das würde ich jetzt heute nicht machen, weil da einfach zu viel auf dem Spiel steht. Das hätte ich auch damals nicht machen sollen übrigens. Aber das würde ich heute auf jeden Fall erst recht nicht machen. Dann, klar, dieser Gedanke ist auch immer noch da. So, wenn das jetzt irgendwie gut funktioniert und wir uns vielleicht wirklich sogar verlieben und das eine ernsthafte Beziehung wird, dann muss es natürlich jemand sein, mit dem sich auch mein Kind gut versteht. Aber ich versuche wirklich dann auch im Jetzt zu bleiben und das so Schritt für Schritt zu machen, weil ich in der Vergangenheit auch schlechte Erfahrungen damit gemacht habe. Wenn man direkt so eine Zukunft aufmacht und sich ausmalt und dann am Ende kann man fast nur enttäuscht werden. Also lieber Schritt für Schritt sich so rannähern. Und dann wird sich dann ja auf jeden Fall recht früh ja zeigen, wie kompatibel dieser Mensch ist dann auch für Kind und Patchwork-Familie und so weiter. Aber lieber so ein bisschen im Hier und Jetzt bleiben. Aber um deine Frage zu beantworten, klar, also meine Ansprüche an meine Dates sind gestiegen. Aber man muss dazu sagen, die waren früher nicht besonders hoch. Deshalb sind die jetzt so ungefähr in der Mitte.
Hat sich ausgependelt vielleicht. Aber sozusagen, ich habe es gerade rausgehört, der Haupttipp eigentlich, wenn es um Thema Dating geht bei dir, im Hier und Jetzt sein und einfach Erwartungen runterschrauben. Nicht runterschrauben, aber auf jeden Fall nicht so hochschrauben, dass man die ganze Zeit nur scheitert und eben die ganze Zeit nur Fails fühlt.
Total.
Sondern ein bisschen mehr Fun.
Und wirklich versuchen, auf der eigenen Seite, aber auch vielleicht beim Gegenüber irgendwie den Druck rauszunehmen, weil alles ist so schwer, finde ich. Also wir leben in einer Zeit multiple Krisen, wir sind ständig connected, wir haben total, also wir wissen ganz viel, was irgendwie um uns herum passiert und reden auch ständig darüber. Ich finde, es fehlt natürlich, ist ja auch total verständlich, aber es fehlt überall an Leichtigkeit. Und wenn man irgendwie das schafft, irgendwo ein bisschen Leichtigkeit reinzubringen und irgendwo den Druck rauszunehmen, dann sollte man es machen.
Genau, und dieses Leichtigkeit, das ist nämlich genau das, was du sagst, das hat ja auch viel damit zu tun, wenn man diese Fixierung auf Liebesbeziehungen ein bisschen generell rausschraubt aus dem Leben und jetzt nicht so fokussiert ist. Ich finde es so spannend, an einer Stelle fragst du, warum ist es eigentlich komisch, zu einer Hochzeit als Single mit der besten Freundin zu gehen? Also warum muss es immer eine Partnerperson sein? Und das zeigt ja diese Fixierung auf Liebesbeziehungen,
Total.
Die wir generell gesellschaftlich haben. Also auch da versuchen, mit dem gemeinsamen Umfeld irgendwie so ein bisschen einen anderen Modus zu finden. Ne?
Ja, also ich weiß jetzt auch nicht, warum das so fast so unpopular ist, aber meine Freundschaften sind mir fast immer wichtiger als meine Beziehung gewesen. Und die waren auch immer besser. Also da habe ich mich immer emotional total aufgehoben gefühlt. Wir verstehen uns fast blind, die sind immer für mich da. Und deshalb verstehe ich nicht, und ich finde, man muss diesem Impuls widerstehen, die Liebesbeziehung an allererster Stelle aller Beziehungen zu stellen. Ich habe wunderbare Beziehungen mit meinen Schwestern, mit meiner Familie, mit meinen Freundinnen. Und ich verstehe nicht, warum wir so fixiert sind auf die Liebesbeziehung, als ob sie der Heilsbringer für alles ist. Und das, finde ich, erklärt ja auch, warum viele Dinge in dieser Hinsicht scheitern. Weil wie soll eine Person alles für einen sein? Ich finde das viel besser, sozusagen so Risikoverteilung zu machen. Entweder, dass man sagt, der eine Mann für das, der andere für dies oder so. Oder einfach auch auf die Menschen in seinem Leben diese Sachen sozusagen verteilt. Und dann kann man auch weniger enttäuscht werden. Und ich finde wirklich, also aus Freundschaften ziehe ich so viel mehr als aus Liebesbeziehungen. Und darum würde ich das eigentlich gerne immer so umdrehen. Okay, Freundschaft auf die Eins, ja, ich sag's.
Freundschaft auf die Eins auf jeden Fall. Und wo wir jetzt schon bei Verteilung sind, vielleicht ganz zum Schluss jetzt noch ein kleines Zeugnis für dein aktuelles Datingleben, was du für Noten verteilen würdest. Also Auswahl an potenziellen Menschen, die man daten kann. Wie bist du in Berlin da notentechnisch aufgestellt?
Boah, Berlin ist wirklich... Berlin ist, ich mache mir nur Feinde, aber Berlin macht mich wirklich fertig. Köln ist immer auf die Eins. Jedes Mal, wenn ich in Köln bin, ich habe bessere Begegnungen, bessere Menschen. Alles ist besser
so
in Köln.
So geiles Städte-Ranking, das du gibst. Ja, ja. Ja.
Und die, also vor allem die Menschen aus Kassel hassen mich. Aber die Wahrheit tut weh, was soll ich euch sagen? Berlin ist niemals auf die Eins, was Dating angeht. Also die Auswahl ist wirklich schräg. Und jetzt so kurz vorm Winter wird es noch mal schlimmer, habe ich das Gefühl. Weil alle suchen sich jetzt einen Partner oder eine Partnerin zum Überwintern. Das nimmt richtig komische Züge an. Nee, Berlin kriegt 2 von 10. Köln kriegt 7 von 10. Frankfurt, da komme ich ja gerade her, 4 von 10. Und Kassel
ja, Buchmesse.
Taucht gar nicht auf.
Taucht gar nicht auf. Es ist nicht mal teilgenommen, so ja, ungefähr. Nicht genau. Mal Teilnehmerurkunde. Okay. Zeitaufwand, was würdest du sagen? Wie viel Zeit nimmt Dating ein in deinem Leben? Ist das eine gute Mischung oder ist es gerade erstmal low-key?
Ehrlich gesagt, aktuell nimmt über Dating reden sehr viel Zeit in meinem Leben ein.
Stimmt,
und ich komme
ja,
gar
stimmt.
nicht zum Daten. Dieses verflixte Buch, nein, Quatsch.
Sehr viel reflektieren, ja, ja.
Aber ich will jetzt auch wieder sozusagen daten, ohne das irgendwie reflektieren zu müssen und darüber nachzudenken, was für eine Botschaft sich dahinter versteckt, sondern wirklich nur wieder aus Spaß. Aber aktuell komme ich tatsächlich nicht dazu. Also habe ich mir selber irgendwie ein Gefängnis gebaut. Darüber habe ich nicht nachgedacht.
Und zum Schluss, weil du es ja selber so angibst als großen Tipp, eigene Erwartungshaltung. Hast du es geschafft, die so zu schrauben, dass du wirklich das Ganze fast ja mehr so als spaßige, neugierige Angelegenheit sehen kannst? Oder sind da doch noch irgendwie manchmal Erwartungshaltungen im Hinterkopf?
Meine Erwartungen sind wirklich im Keller, muss man sagen. Also die sind fast nicht vorhanden. Ich glaube, im Buch habe ich geschrieben, irgendwie so als Teenie wollten wir immer so einen Typen mit Führerschein haben. So, Führerschein brauche ich nicht mal mehr. Mofa-Führerschein reicht. Gabelstab, irgendein Führerschein. Also meine Erwartungen sind im Keller. Ich mache das nur noch aus Spaß.
Weißt du, Anna, ich sehe doch alle immer auf diesen E-Rollern auch zu zweit, ehrlicherweise.
Und
das geht ohne Führerschein. Ja.
Ich finde das richtig, ich finde das sogar fast romantisch, wenn ich Leute zu zweit auf dem E-Roller sehe, weil ich auch überhaupt nicht, also meine motorischen Fähigkeiten sind auch, naja, weiß ich nicht. Ich maul mich immer, wenn ich auf diesen Rollern bin. Deshalb, eigentlich meine Erwartung ist, jemand, der besser Roller fahren kann als ich. Und das sind alle Menschen.
Aber an dieser Stelle natürlich soll man nicht zu zweit fahren. Achso, das ist gefährlich. Tut es nicht. Aber trotzdem, es ist eine romantische Vorstellung. Anna Duschime, es ist ein sehr unterhaltsames Buch. Es heißt 1000 letzte Dates, wie ich die Liebe suchte und was Besseres fand. Danke für den Besuch in einer Stunde, Liebe.
Dankeschön für die Einladung. Hat großen Spaß gemacht.
Mir auch. Danke.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Liebe.
Übrigens, wenn ihr uns über euer Datingleben auch was erzählen möchtet, wir freuen uns auf eure Geschichten. Auch hier vielleicht bewusst, ein bisschen so als binärer Gegenpol zu Anna, können sich vielleicht Männer mit ihren Erfahrungen melden. Vor allem, wenn Mann was Ernstes sucht, eine richtige Liebesbeziehung. Wie geht's euch damit auf dem Datingmarkt? Wie erlebt ihr das? Auch so ein Thema wie, wenn man kleiner ist als die Frau, wenn man jünger ist oder älter ist als die Frau oder. Eure Geschichten sind bei uns willkommen. Natürlich auch queere Geschichten, ganz klar. liebe@deutschlandfunknova.de. So, und jetzt weg vom Daten zum Next Step, wenn man so will. Da geht's jetzt hin bei Caro im Liebestagebuch. Wir erinnern uns, kleiner Recap. Caro, die liebt ihre Freiheit. Wenn überhaupt Beziehungen, dann offen und bitte kein Drama, ja? Und mit ihrem Partner Jones hat sie ja 2 Jahre lang eine offene Beziehung gehabt und nach der Trennung genießt sie jetzt eben ihr Single-Leben erstmal, datet dann so einen angepassten Anzugtypen, einen wilden Straßenmusiker und als ihre Freundin zu ihrem Geburtstag Moritz mitbringt, ist da eben noch ein Typ mehr in ihrem Single-Dating-Leben. Doch nach dem ersten Urlaub mit Moritz, da merkt Caro jetzt, dass sich das doch irgendwie anders anfühlt als alles andere bisher. Und davon hat sie ja im vergangenen Liebestagebuch erzählt. Jetzt wird es ein Tick noch cheesier, ja. Moritz nimmt Caro als Date mit zur Hochzeit seines Freundes mit. Und da zwischen Torte, Tanz und einem ziemlich heißen Moment im Brautzimmer findet Caro etwas, womit sie eigentlich so nicht gerechnet hat. Ich spoiler schon mal, die Liebe. Wie es dazu kam und warum diese Hochzeitsfeier zu so einem Turning Point wird, an dem Caro so ein bisschen auch ihre Prinzipien über Bord wirft, das erzählt sie uns jetzt in ihrem Liebestagebuch.
Dann waren wir aber noch nicht zusammen. Also wir waren dann noch auf einer Hochzeit von Freunden von ihm. Und das ist natürlich auch immer, wenn dann so ein verliebtes Paar und so Hochzeit und so. Und da habe ich so voll viele Freunde von ihm kennengelernt und so. Und er hat mich, also das war so das erste Mal, dass wir so in Gesellschaft quasi zusammen aufgetreten sind als Paar. Und das war einfach wundervoll, wie er so zu mir war, Also ich habe mich super besonders gefühlt. Und wir hatten dann irgendwann so einen Moment, da sind wir in das Brauthaus oder so gegangen und haben da gevögelt. Und schlafen dann da auf dieser Couch. Wir haben den Bräutigam auch gefragt, ob es okay ist, dass wir da mal kurz verschwinden. Und da habe ich so richtig Liebe gespürt und habe ihm dann gesagt, dass ich ihn liebe. Ja, und das war echt ein krasser Moment. Und ich definiere mich als eine Person, ich habe schon so eine Vorstellung, was für eine Beziehung möchte ich führen. Wann sage ich, wie oft ich liebe dich oder sowas. Ich bin auch jemand, die zum Beispiel sagt, so heiraten kommt für mich nie in Frage. Beziehungen auf jeden Fall offen. Und wir haben jeden Tag zusammen verbracht. Dann habe ich ihn dann gefragt, ob er mit mir zusammen sein möchte. Also es war so ganz leicht. Ich hatte diese ganzen Prinzipien nicht mehr. Also er hat auch offene Beziehungen geführt vorher. Und ich bin aber auch zu dem Schluss gekommen, auch mit der Beziehung, durch die Beziehung mit Jones, die ja offen angefangen hat. Und da haben wir auch im Nachgang nach unserer Trennung auch immer gesagt, so eine monogame Phase am Anfang hätte auf jeden Fall geholfen, dass wir Vertrauen aufbauen und so eine Basis schaffen. Und das habe ich mit Moritz besprochen und ich bin jetzt in einer monogamen Beziehung. Das ist total crazy. Aber es fühlt sich so, das war überhaupt gar keine Frage für mich, dass ich das nicht mache. Das war so klar, dass wir uns erstmal auf uns konzentrieren möchten. Und jetzt mit Moritz, das ist so leicht, das ist so, also auch diese Entscheidung oder meine Prinzipien machen irgendwie so gar keinen Sinn mehr für mich. Weil das ist so, ja, so leicht. Also ich habe überhaupt gar kein Bedürfnis, irgendwen anders zu treffen oder so. Und das wird sich, wenn wir gefestigter sind und irgendwie, weiß ich nicht, wer weiß, wie lange das dauert, dann können wir auf jeden Fall darüber reden, irgendwie die Beziehung zu öffnen. Aber jetzt gerade ist es überhaupt gar kein Thema. Also das ist wirklich crazy, aber ich kann das kaum in Worte fassen, weil ich habe immer geglaubt, dass es immer irgendeinen Kompromiss braucht oder dass es nie eine Beziehung gibt ohne Kompromiss. Und jetzt weiß ich, dass ich keinen Kompromiss mehr eingehen muss. Moritz ist wirklich caring, respektvoll, begehrt mich und er führt mich auch, was ich total genieße, weil er mich so auffängt. Ich fühle mich super sicher. Er ist vernünftig und crazy zugleich. Also ich konnte zum Beispiel mit Jones nie so feiern gehen zum Beispiel. Es gab immer so ein paar Bereiche, die ich nicht so machen konnte. Da hat es einfach nicht so harmoniert oder gab es dann eher Stress und so. Und mit Moritz kann ich das alles machen. Ich habe die beste Zeit meines Lebens. Es ist wirklich verrückt. Und wenn ich mich das so sagen höre, dann denke ich selber, ja okay, du bist ja in so einen Liebestopf gefallen oder so. Bin ich vielleicht auch. Aber es fühlt sich so für immer an.
Oh, irgendwie voll schön, Caro so glücklich zu hören, ne? Wie es mit ihrem Liebesglück weitergeht. Ob es so monogam bleibt oder doch offen, hört ihr exklusiv nur hier in einer Stunde Liebe in unserem Liebestagebuch, um das sich übrigens seit über 10 Jahren jetzt super liebevoll Hannah Ender aus unserem Liebesteam kümmert. Merci dafür. Ich bin Shanley Ander. Danke euch wie immer fürs liebevolle Lauschen.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Liebe. Jeden Freitag neu. In der Deutschlandfunk-App. Deine Podcasts.